Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wer hat den Deutschen Computerspielpreis gewonnen? Die Antwort gibt's in dieser Stunde, in der es aber auch heißt Abschied nehmen. Vom Schauspieler Otto Mellies und dem Suhrkamp-Cheflektor Raimund Fellinger. Viele Jahrzehnte gehört er zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, Otto Mellies. 5 Jahre nach dem Tod seiner Frau Luise ist der Schauspieler, der noch im vergangenen Jahr in einem Tatort zu sehen war, im Alter von 89 Jahren gestorben. Peter Klaus erinnert an weit mehr als freundliche, aufmerksame, braune Knopfaugen.
In den letzten Jahren war Otto Mellies vor allem als Synchronsprecher bekannt.
Die Welt ist im Wandel.
In der Filmtrilogie Der Herr der Ringe und in den Hobbit-Verfilmungen lieh er Christopher Lee als Zauberer die deutsche Stimme. Diese Stimme, satt, volltönend, dabei immer nuanciert, war das Markenzeichen von Otto Mellies. Ein Geschenk aus der Kindheit, wie er einmal bei einer öffentlichen Veranstaltung erzählt hat.
Ich bin von zu Hause so erzogen worden, dass ich so spreche wie heute. Da hat sich auf der Schauspielschule nichts verändert. In der Technik hat sich ein bisschen verändert, also dass man laut werden kann, ohne heiser zu werden und so. Also das lernt man ja auf der Schauspielschule. Und so habe ich schon viel profitiert davon, ja.
1931 in Polen geboren, musste er als Jugendlicher Krieg und Vertreibung erleben, musste die Ermordung von Familienangehörigen mit eigenen Augen sehen. Mit 16, 1947, begann er in Schwerin mit der Ausbildung zum Schauspieler und arbeitete danach für mehrere Jahre an verschiedenen Theatern. 1956 dann, wie er es selbst gern genannt hat, erklomm er die Höhe seines Berufes.
Das war eine wirklich fast nicht mehr erreichbare Höhe, war, dass ich als junger Mensch von Wolfgang Langhoff ans Deutsche Theater engagiert wurde. Durch den habe ich überhaupt erst begriffen, durch den Wolfgang Langhoff, wie man Theater spielen sollte und habe mich dementsprechend bemüht. Und dann die Arbeit mit ihm selbst, das war unvergesslich.
Hier spielte er bis zum Ausscheiden aus dem Ensemble 1996 eine Vielzahl an großen Rollen, von der Klassik bis zur Moderne. Von 1987 bis 2006 trat er als Nathan der Weise von Lessing auf und begeisterte durch eine fein ziselierte, alles Pathos meidende Spielweise, mit der er wesentlich dazu beitrug, dass die Inszenierung mehr als 300 ausverkaufte Vorstellungen gab, es Gegenwart reflektierte. Diese Musik begleitete Otto Mellies über Jahrzehnte, die Titelmusik des TV-Mehrteilers Dr. Schlüter, ein 1965 herausgekommenes Anti-Nazi-Drama des DDR-Fernsehens in 5 Folgen, mit Mellies als Wissenschaftler zwischen Gut und Böse, vor wenigen Jahren auch auf DVD ein Verkaufsschlager. Die Rolle des Dr. Schlüter machte ihn in der DDR ungemein populär. Er wurde zum Publikumsliebling, was ihn nie eitel werden ließ. Öffentliche Auftritte hat er gern gemieden. Wenn er überhaupt mal über sich selbst gesprochen hat, dann verhalten kritisch.
Ich neige dazu, manche Dinge sehr verbissen ernst zu nehmen, in der Jugend besonders und in meinen jüngeren Jahren. Das hat sich etwas gegeben im Alter. Da bin ich doch etwas gelassener geworden.
Woran, das betonte er immer gern, seine Ehefrau Luise, die ihm zuliebe ihre Karriere als Opernsängerin aufgegeben hat, in mehr als 6 Jahrzehnten Gemeinsamkeit einen wesentlichen Anteil hatte.
Ein aufregendes Leben. Luise sagt immer, du, das war nie langweilig mit dir. Vielleicht ist das auch in gewisser Hinsicht ein Geschenk.
Neben den zahllosen Kino- und Fernsehfilmen, von Literaturadaptionen bis zum Tatort, neben seiner Präsenz als deutsche Stimme einiger Filmstars, neben Christopher Lee zum Beispiel auch Paul Newman und Albert Finney, bleiben zahllose Hörbücher, bleibt die Kunst des Otto Mellies als Wortzauberer, etwa als Interpret vieler Gedichte wie Rilkes »Der Panther«.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Gang von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.
eine einzigartige Stimme Otto Mellis. Und noch eine traurige Nachricht. Raimund Fellinger gehörte 40 Jahre zum Surkamp Verlag. Zuletzt in der Geschäftsleitung war der gebürtige Saarländer seit 1979 erst Lektor, dann Cheflektor. Im Alter von nur 68 Jahren ist der vielfach ausgezeichnete Ehrendoktor der Universität Greifswald für sein Engagement um das Wolfgang-Köppen-Archiv in Frankfurt am Main gestorben. Thorsten Arendt, Chef vom Literaturprogramm des Waldstein Verlags und Chef des Leipziger Literaturhauses, hat einige Jahre mit Raimund Fellinger zusammengearbeitet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Lektor heißt ja enger Kontakt mit den Autoren. Raimund Fellinger betreute unter anderem Thomas Bernhardt, Uwe Johnson, Max Frisch und Peter Handke. Hatte er sich dafür ein ganz dickes Fell zugelegt oder half ihm der angeborene saarländische Langmut?
Ach, er hatte schon Langmut, aber er war ein leidenschaftlicher Lektor, der mit Autoren mit großem persönlichen Einsatz gearbeitet hat. Er hat ja vor allem ganz lange die Edition Jung Surkamp geleitet und da hatte er mit diesen Autoren zu tun. Er hat dann auch große Werkausgaben begleitet. Also er hat große Verdienste und er hat auch, muss man vielleicht noch sagen, mit ein paar Philosophen eng zusammengearbeitet, Sloterdijk und mit dem Soziologen Ulrich Beck.
Trotzdem, gerade bei den Schriftstellern sind das ja ausgesprochen eigensinnige Charaktere gewesen. Wissen Sie, ob er sich da erst einfriemeln musste oder ist man als Lektor einfach darauf vorbereitet, eben auch mit sehr eigensinnigen Menschen zusammenzuarbeiten?
Gute, große Autoren merken sehr schnell, ob der Lektor seine Sache versteht, ob der auf einem Niveau Fragen stellt oder Einwände auch macht oder Korrekturen vorschlägt, das für die Autoren interessant ist und wo es sich für die auch zu diskutieren lohnt. Und da war Fellinger, glaube ich, ein Partner auf Augenhöhe. Und insofern hatte er den Respekt dieser Autoren und hat mit denen intensiv gearbeitet. Das ist nicht einfach. Er wurde ja sehr vom Studium weggeholt, sehr jung, von Siegfried Unselt. Und Unselt gab ihm dann ja sehr schnell auch die Leitung der Edition Surkamp. Und er war immer so ein bisschen augenzwinkernd dabei zu sagen, ja, ich habe nicht promoviert und ich habe ja nicht mal zu Ende studiert. Und als abgebrochener Studi hat mich Siegfried Unselt geholt. Ne? Und Fellinger war da jemand, der für den Verlag dann viele Jahre sehr wichtig war, der auch das Vertrauen von Siegfried Unselt hatte und der im gewissen Sinne auch nach den Umbrüchen im Verlag so ein bisschen das Gedächtnis und das Gewissen auch des Verlages Surkamp / Siegfried Unselt war.
Siegfried Unselt wird mit dem Satz zitiert, Raimund Fellinger sei ein bis zur Selbstaufgabe hingebender Arbeiter am Text gewesen. Haben Sie ihn auch so erlebt?
Ja, das ist absolut eine richtige Beschreibung. Er hat wirklich bis zur Selbstaufgabe für den Verlag gearbeitet. Das war für ihn alles und das war ja auch so, dass das gesamte Berufsleben eben Surkamp gewidmet war von einem Anfang an. Und er konnte auch viele Dinge erinnern. So ein Verlag, der im Jahr mehrere hundert Bücher macht, der hat natürlich eine riesige Backlist. Und die überschauen dann wenige Menschen im Verlag. Fellinger war jemand, der das überschaute, der zum Beispiel dann auch die Chronik 1970 mitverantwortet hat, der die Briefausgaben von Siegfried Unselt, Briefe mit Uwe Johnson, Briefe mit Thomas Bernhardt, mit Peter Handke mit herausgegeben bzw. mindestens mit lektoriert hat.
Wie konnte er denn mit einem Verleger alten Schlag, sage ich jetzt mal, mit Siegfried Unselt?
Unselt hatte ein großes Vertrauen in Fellinger und Fellinger hat das auch gerechtfertigt durch harte Arbeit und durch gute Arbeit. Und es bedeutete auch für Raimund Fellinger viel, wenn Unselt ihn immer mal zum Schachspielen rief und die beiden dann miteinander eine Partie am Nachmittag, meistens Freitagnachmittag, knödelten. Fellinger war auch ein großer Fußballer, in den letzten Jahren natürlich nicht mehr, aber er war Fußball interessiert, war da immer auch Saarländer. Aber er spielte auch selber ziemlich gut.
Und inwiefern war er eine wichtige Person bei den, wie Sie sagten, Umbrüchen im Verlag?
Naja, es geht Gedächtnis verloren, wenn viel Wechsel existiert und wenn nicht so viele Leute da sind, die wissen, was da noch irgendwo im Keller im Archiv liegt und welche Ausgaben mal gemacht worden sind. Und manchmal, ja, so traurig das ist, gehen auch Namen von Autoren verloren. Dann wissen die Leute gar nicht mehr, ach ja, stimmt, der war ja auch mal bei uns. Ja. Und wenn man zum Beispiel überlegt, kann man mit jemandem nochmal neu ins Gespräch kommen, der vielleicht lange nichts geschrieben hat, der auch vielleicht einen Verlag gewechselt hat, dann war Fellinger da schon sehr gut und wichtig auch. Und Siegfried Unseld hat ja den Satz geprägt, wir drucken nicht Bücher, sondern wir drucken Autoren. Autoren waren dann mit ihrem Gesamtwerk bei Surkamp. Das ist natürlich heutzutage schwer durchzuhalten und Surkamp hält das auch nicht mehr ganz durch, aber dafür stand Unseld und dafür stand auch Raimund Fellinger.
Darf man sagen, er war das Lexikon oder die Seele des Verlags? Würden Sie sagen, so ein Mensch aus dieser Generation als Lektor, das gibt es heutzutage dann bei den Nachwachsenden gar nicht mehr?
Na, ich wäre schon froh, wenn es das doch gäbe, aber er war auf diese Art schon einzigartig im Verlag. Ich könnte es so unterschreiben und sagen, er war da auch die Seele, zumindest eine sehr wichtige Seele.
Sagt Thorsten Arendt, Chef des Leipziger Literaturhauses, über Raimund Fellinger. Der Cheflektor des Surkamp Verlags ist mit 68 Jahren gestorben. Herr Arendt, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Fazit Kunst.
Am kommenden Montag ist es soweit. Dann dürfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin Museen wieder öffnen. Hermann Partzinger, Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sagte dazu gestern in Fazit:
Wir wollen zwischen 4. und 11. Mai, das ist die Dreh, das wird sich im Laufe dieser Woche jetzt entscheiden, wann genau aufgemacht werden kann. Das ist nämlich ziemlich kompliziert.
Teilt diese Ansicht die Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus? Stefanie Rosenthal war zu Gast im Funkhaus. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie schon ein konkretes Öffnungsdatum festgelegt?
Wir hoffen, dass wir am 11.05. eröffnen können. Aber wie Herr Partzinger gestern ja schon dann so treffend gesagt hat, wir warten jetzt natürlich auch nochmal die nächsten Treffen von den Ministerinnen ab, um dann letztendlich auch die Zusage bekommen zu können, dass wir eröffnen können.
Das heißt, für Sie ist da jetzt noch eigentlich nicht alles ausgewürfelt?
Für uns als reine Bundesinstitution ist es wichtig, dass wir uns wirklich nochmal nicht nur an die Angaben des Senats, sondern uns auch ganz eng absprechen mit der Ministerin.
Was wollen Sie von ihr wissen, beziehungsweise was möchte sie von Ihnen? Was ist da absehbar für Sie?
Ich glaube, dass es darum geht, dass gemeinsam an einem Strang gezogen wird und jetzt auch von unserer Seite keine vorschnellen Entscheidungen getroffen werden. Es geht sozusagen um die Sicherheit. Für uns, für mich ist es nur noch eine Abstimmungsfrage, aber deswegen haben wir uns eben entschieden, dass wir jetzt keine, sagen wir mal, klaren Termine nennen, sondern wir uns bereit machen und dann einfach auch nochmal abwarten können, wie sich die Kurve entwickelt. Und dann eben wie so alles im Moment im Leben, ne? Man muss irgendwie flexibel sein und das, glaube ich, ist auch das, was wir so von uns im Moment erwarten, dass wir einfach gucken, wie sind jetzt die Ergebnisse der Eröffnung und wie sieht die Kurve aus.
Wie flexibel müssen Sie denn sein, wenn es darum geht, das Haus an die Hygiene- und Sicherheitsabstandsregeln anzupassen? Kriegen Sie da vielleicht auch mal ein bisschen Unterstützung von der Politik oder müssen Sie Ihre Mitarbeiter in den Baumarkt schicken?
Wir kriegen zumindest sozusagen Unterstützung, indem wir Maßnahmenkataloge bekommen. Wir haben natürlich viel Spaß dabei, uns zu überlegen, wie wir das alles in der Installation umkreieren können. Neulich hat irgendjemand gesagt, das Plexiglas ist das neue Toilettenpapier. Also das ist sozusagen das, womit wir uns auch auseinandersetzen, wobei wir im Gropiusbau wirklich auch viel Platz haben und uns jetzt erstmal entschieden haben, dass wir wirklich die Besucherzahlen so gering halten, dass man nicht das Gefühl hat, man ist ständig damit beschäftigt, die Leute auf Abstand zu halten, sondern wirklich dann auch sagen kann, man kann den Besuch auch genießen. Und es ist mir ganz wichtig, dass es nicht nur um Covid-19 dann geht.
Aber es gibt noch genügend Plexiglas, ja?
Wir haben Gott sei Dank, ich weiß noch, dass ich damals in einem Team-Meeting gesagt habe, wir sollten uns jetzt mal nach Plexiglas und Masken umgucken. Und da haben dann noch alle gesagt, also jetzt Frau Rosenthal, wir machen doch nicht so bald wieder auf. Und da habe ich gesagt, macht doch nichts. Also wir waren jetzt da zumindest vorne an, indem, dass wir zumindest die Sachen sichern konnten, die wir brauchen.
Ist denn die Möglichkeit zu öffnen in Ihrem Sinne oder hätten Sie lieber noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen lassen?
Ich freue mich sehr darüber, dass wir höchstwahrscheinlich wieder öffnen können. Es ist meiner Meinung nach wichtig und auch möglich für Museen aufzumachen und trotzdem das Social Distancing einzuhalten. Es ist sicherlich gut, dass man jetzt Zeit hat und das auch reflektiert und auch unseren Besucherinnen das Gefühl gibt, dass es nicht darum geht, wir müssen jetzt unbedingt wieder aufmachen, sondern dass man eben guckt, was macht auch Sinn. Und in diesem Sinne finde ich es auch schön, dass es möglich ist, das bald wieder zu tun.
Museen, die mit Leihgaben auch ihre großen Ausstellungen machen, die sind ja getaktet. Das eine kommt, das andere geht. Man muss sich an Termine halten. Können Sie da überhaupt schon irgendwelche Pläne mittelfristig machen, was Sie gerne hätten, was Sie umsetzen können, was schon lange geplant ist? Oder steht das alles wirklich in den Sternen und Sie müssen die Flexibilität beweisen, von der Sie gerade gesprochen haben?
Also ich glaube, die Lehre, die ich auch aus der Phase jetzt gezogen habe, auch für mein weiteres sozusagen berufliches Leben, dass es eben Situationen gibt, wo es auch mal ganz gut ist, wenn man nicht sofort eine Lösung hat. Und wir werden es jetzt auch die nächsten 2-3 Wochen nicht wissen können. Ein Kollege von mir aus London meinte, der ist auch Deutscher, der meinte, viele können mit der deutschen Philosophie des einzigen Mal Abwartens nicht so umgehen. Aber ich denke, dass wirklich diese Flexibilität und nicht gleich wieder alles festnageln und dann doch wieder verändern müssen, vielleicht ganz gut ist, dass man im Moment jetzt erstmal sagt, wir wissen es jetzt einfach auch noch nicht.
Ich kann mich erinnern, für mich war es ein großes Erlebnis, das leere jüdische Museum in Berlin vor der Eröffnung besucht zu haben. Hat aber noch keiner dran gedacht, mal zu sagen, wir machen jetzt mal nichts, sondern guckt euch unser Haus an.
Also wir haben das ja gemacht, als ich angefangen habe vor 2 Jahren. Wir machen einfach mal das Haus auf und hatten, glaube ich, in diesen 5000 Quadratmetern 5 Gemälde. Das finde ich eine total schöne Idee. Das ist, glaube ich, so die Frage, in welcher Phase man ist. Ne? So wie wir hatten ja gerade Li Mingwei fertig installiert und mussten dann zumachen. Die Ausstellung wurde nicht mehr eröffnet. Oben ist Akim Buda Akim Bibi, eine Ausstellung, die gerade lief. Und dann würde einem das Herz zu sehr bluten, das sozusagen zuzumachen, um ein leeres Gebäude zu zeigen.
Könnte aber natürlich auch eine Wertschätzung sein für die Institution Museum. Aber in allen Kassen, ganz egal wo, sind die Lücken ja groß. Können Sie sich jetzt schon oder wollen Sie sich damit beschäftigen, wie die Kasse wieder zu füllen ist?
Wir beschäftigen uns damit natürlich, weil es auch, also der Gropiusbau finanziert sich ja überwiegend aus Einnahmen und dann zusätzlichen Fördermitteln. Das heißt, wenn wir die Einnahmen auch nicht prognostizieren können, dann haben wir in der Tat ein Problem. Ich meine, im Moment ist es so, dass wir jetzt erstmal auch rechnen damit, dass wir jetzt nicht gleich wieder die großen Besucherströme haben können. Und das wird große Auswirkungen haben. Ich bin immer der Meinung, man findet dann schon eine Lösung. Ne? Dann muss man Dinge anders nochmal durchdenken und dann auch damit rechnen, dass die Politik das dann auch in dem Moment sieht. Ne, und nicht noch Gelder zusätzlich abzieht, sondern dann eben auch vielleicht hier oder dort auch Institutionen unter die Arme greift und sagt, okay, wir sehen das, wir sehen eure Bedeutung, das ist jetzt nicht mehr zu bewältigen. Ansonsten sind vielleicht viele Museen einfach leer nächstes Jahr. Dann haben wir das.
Genau. In Fazit hat ein Galerist aus Nordrhein-Westfalen gefordert, auch die staatlichen Museen, nicht nur die Regierung in Nordrhein-Westfalen, sollten die Schlagzahl erhöhen, um mehr Kunst anzukaufen. Was sehen Sie, was prophezeien Sie dem Kunstmarkt in der nächsten Zukunft?
Ich höre ganz Unterschiedliches von Kolleginnen aus der Galerienwelt. Die einen, die sagen, es läuft gut, sie machen das über Telefon und mit Kontakten. Und die anderen, die sagen, dass es eben traurigerweise auch viele Menschen gibt, die jetzt versuchen, sozusagen Schnäppchen zu haben. Von daher glaube ich, dass sich das langfristig sicherlich auswirken wird. Das hat ja auch schon damit zu tun, jetzt werden Ausstellungen verschoben, Projekte verschoben. Das ist einfach auch eine große Unsicherheit, die da entsteht. Und das ist für den Markt sicher ein großes Problem. Jetzt ist es aber so, dass ja viele Institutionen sowieso unglaublich wenig Geld haben, um anzukaufen, ne? Sondern dafür ja auch immer noch normalerweise versuchen müssen, Gelder zu finden, was sicherlich, was wir alle wissen, jetzt nicht einfacher wird. Also wir werden jetzt nicht aus der Industrie plötzlich eine neue Förderung bekommen, wenn da alle gerade selber versuchen, noch ihren Mitarbeitern die Gehälter zu zahlen.
Und sehen Sie da auch was auf den Martin-Gropius-Bau zukommen?
Also ich habe den Gropiusbau ja übernommen mit der Tatsache, dass wir eine schlechte Finanzierung haben. Die ist ja jetzt verbessert worden. Das ist immer so die Frage, was will man für Ausstellungen haben? Wenn man große publikumswirksame Ausstellungen haben will, dann muss man investieren. Und ich finde, das ist für Berlin wichtig. Wir brauchen das und da muss investiert werden. Ich liebe Ausstellungen, die nichts kosten. Aber das ist was ganz anderes. Und ich finde, Berlin braucht große Ausstellungen und da muss Geld dahinter stehen. Das ist nichts, was man einfach so aus einer hohlen Hand mal entwickeln kann. Und auch mit anderen großen Städten kann man da einfach nicht mithalten. Da muss erstmal eine Finanzierung da sein, eine gute. Und das ist dann eben die Entscheidung auch von der Politik. Ne? Was will ich in der Stadt?
Das mit schönem Gruß an Land und Bund, würde ich sagen. Vielen Dank, Stefanie Rosenthal, die Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus bei uns im Funkhaus. Danke.
Ganz herzlichen Dank.
Fazit, die Kultur vom Tag. Der Löwenbräukeller in München blieb auch heute leer, fast. Nur wer für die Digitalgala zur Verleihung der besten deutschen Computerspiele unabdingbar war, durfte hinein. Weil die Kritik an der letzten Verleihung so katastrophal war, war aber sowieso versprochen, es dieses Jahr anders zu machen.
Einen wunderschönen guten Abend! Ich bin hier alleine in einem Studio, ohne Publikum, ohne Zuschauer, dafür sehr viele Kameramänner mit Masken um. Erinnert ein bisschen an Doktorspiele, aber ganz so wild ist es dann eben doch leider nicht.
Unverkennbar die Allzweckwaffe Barbara Schöneberger. Dennis Kogel ist Spielekritiker und war bei der Gala sozusagen zugeschaltet. Zunächst ganz prinzipiell, wie wichtig ist der Deutsche Computerspielpreis für die Branche, aber auch für die Fans?
Ja, also der Computerspielpreis, der steckt eigentlich seit 2009, da wurde er zum ersten Mal verliehen in so einem ganz unbequemen Spagat, ist der eher ein Förderpreis für die Branche von der Bundesregierung, die vielleicht mitbestimmen möchte, welche Spiele entstehen, oder ist es eher eine Feier für Spielefans und SpieleentwicklerInnen in Deutschland? Und der Spagat, der gelang eben sehr selten gut. Deswegen würde ich sagen, also für die Branche ist dieser Preis sehr wichtig, weil er für kleine Entwickler eine große Förderung darstellt. Alleine dieses Jahr wurden 590.000 Euro in Preisgeldern ausgezahlt. Und Spielefans, die fanden die PolitikerInnen, die sich da mit ja, Geschichten über Spielevergangenheit duellieren, eher peinlich. Und die Spiele, die gewinnen, werden auch oft von Kritikern eher belächelt. Und dieses Jahr wurde aber auch tatsächlich einiges am Preis umgestellt. Also das gesamte Preisgeld kommt jetzt von der Bundesregierung. Vorher musste die Spielebranche selbst einen Teil beisteuern. Es gab eine neue Jury und weil eben eine millionenschwere Bundesgames-Förderung beschlossen wurde, lastet eben nicht mehr dieses Förderalleinstellungsmerkmal auf dem Preis.
Und wer hat denn nun den Hauptpreis und damit 100.000 Euro gewonnen?
Der Preis fürs beste deutsche Spiel, der ging an Anno 1800.
Wir stehen an der Schwelle einer neuen Ära. Und es waren unsere Visionen, die uns hierher geführt haben.
Also Anno 1800 ist die Fortsetzung der legendären deutschen Aufbauspielreihe Anno. Es war 2019 das meistverkaufte PC-Spiel in Deutschland, bekam auch international viel Anerkennung. Es geht kurz darum, eine blühende Stadt im Zeitalter der Industrialisierung aufzubauen. Es ist ein wunderschönes Spiel, in dem man sich, also spreche ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, wirklich über Stunden und Tage verlieren kann, um dann die perfekte Stadt aufzubauen. Und es wurde auch auf eine sehr moderne Art entwickelt, nämlich gemeinsam mit den Fans, die laufend Feedback gegeben haben. Also es ist schon ein besonderes Projekt, aber...
Aber die Entscheidung hat einen klitzekleinen Wermutstropfen?
Ja, finde ich, denn also so viel Spaß Anno 1800 macht, ich kann nicht hinwegsehen als Kritiker, wie ungeschickt das mit dem Thema Kolonialismus umgeht, weil es uns als SpielerInnen einerseits dazu zwingt, Inseln zu kolonialisieren und dann die indigene Bevölkerung zur Arbeit auf Feldern zu schicken, um dann zum Beispiel Mangos an die reichen Städter zu schicken und das aber nicht auf eine interessante Weise thematisiert oder hinterfragt. Und zum anderen gibt es ein Spiel, das es meiner Meinung nach viel, viel mehr verdient hätte und dieses Spiel heißt Through the Darkest of Time. Das ist ein wirklich wichtiges Spiel, ein Spiel, über das wir hier auch in den drei Programmen vom Deutschlandradio oft gesprochen haben. Es ist eine Simulation über den zivilen Widerstand in der NS-Zeit. Also es ist ein Spiel, das versucht erlebbar zu machen, was passiert, wenn eine Demokratie um uns herum in den Faschismus kippt und wir aber trotzdem an unserer Menschlichkeit festhalten müssen. Und dieses Spiel, diesem Spiel, diesen großen Preis zu geben, das wäre meiner Meinung nach ein viel größeres Signal gewesen, als eben einfach das sehr erfolgreiche, schöne Spiel.
Hallo. Die Gala letztes Jahr, ich habe es am Anfang schon erwähnt, das war ein Debakel. Es hagelte Kritik für Moderatorin Ina Müller und Politiker, die statt zu loben rumkritisierten. Wie war es denn mal nun heute Abend mit Barbara Schöneberger und den Gästen, die eigentlich nicht da waren?
Ja. Genau, die waren zugeschaltet per Livestream. Also es war deutlich besser als letztes Jahr, aber es war trotzdem nicht gut. Und das lag leider mal wieder an der Moderation. Also Barbara Schöneberger bekam Nino Kerl zur Seite. Das ist ein bekannter Autor im Gaming- und Anime-Bereich und Moderator. Und also insgesamt wirkte das alles wie so ein Livestream aus einem Gaming-YouTube-Kanal. Und Barbara Schöneberger war aber in diesem Kontext komplett deplatziert. Wirkte so, als wäre sie uneingeladen auf diese Party gekommen und alle Gäste versuchen, sie loszuwerden. Hier ist zum Beispiel eine Szene, wo einer der Laudatoren bemerkt, dass Schöneberger während der Veranstaltung Snacks isst und in die Kamera schmatzt.
Ich muss mal sagen, ihr schmatzt, ne?
Ich bin das nicht. Also, Frau Schöneberger futtert in einer Tour Popcorn.
Ich wollte die Zeit, Kleinigkeit zu essen. Leute, es ist jetzt ja auch Abendessenzeit.
Ja, bitte, jetzt beide mal. Reiß euch mal zusammen. Es ist ja schrecklich.
Konzentration.
Also es ist ein Durcheinander und es wird irgendwie gegeneinander gestichelt und das hat keine schöne Atmosphäre gegeben einfach. Und das hat dann auch keinen Spaß als Zuschauer gemacht. Also ich muss dann sagen, also hier zeigt sich wieder das alte Problem der Preisverleihung. Der Deutsche Computerspielpreis muss sich eigentlich endlich entscheiden, an wen er sich richten will, um eben nicht nur als Förderpreis wahrgenommen zu werden, sondern auch wirklich als Event glaubwürdig zu wirken.
Spielefachmann Dennis Kogel über die besten deutschen Computerspiele 2020 und die dazugehörige Gala, diesmal digital. Und auch hier haben wir gelernt, bei Galas und Preisverleihungen in Deutschland gibt es immer noch viel Luft nach oben. Weiter geht's jetzt mit Thomas Jedicke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, ist längerfristig erkrankt. Das teilten die Festspiele mit. Bis auf Weiteres könne sie ihr Amt als Festspielleiterin und Geschäftsführerin nicht mehr ausüben, hieß es weiter. Wie lange die 41 Jahre alte Urenkelin von Richard Wagner ausfalle, sei unklar. Heinz-Dieter Sense, der von 2013 bis 2016 schon einmal Geschäftsführer der Festspiele war, soll Wagner kommissarisch vertreten. Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Tochter des langjährigen Festspielchefs Wolfgang Wagner hatte die Leitung des weltberühmten Opernspektakels im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier übernommen. Die Schriftstellerin Nora Bosson erhält den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis. Er wird von der Stadt Lübeck zusammen mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste vergeben. Bosson gehöre zu den vielseitigsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Mit ihren Romanen zeige sie schmerzhaft relevante Problemfelder der Gegenwart und das mit großer sprachlicher Virtuosität, so die Begründung. Hier liest sie einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Roman Schutzzone über eine UN-Diplomatin in Afrika.
Man nennt uns Expats und auch wir selbst nennen uns so. Eine lapidare Kurzform wie hingegossen an den Rand eines Pools. Ein Status wie auf einer Vielfliegerkarte und in exklusiven Clubs. Und natürlich bedeutet er auch, dass wir nicht dazugehören. Nicht dort, wo wir gerade sind und auch nicht mehr da, woher wir einmal kamen. Diese Gegend oder Gemeinschaft, die man gefühlsselig Heimat nennt und die eben doch etwas mehr ist als nur Kitsch, was man spätestens dann merkt, wenn man sich nur noch ungenau an sie erinnert.
Die Thomas-Mann-Preisträgerin Nora Bosson. Der Theaterregisseur Alexander Giesche bekommt den Dreisat-Preis des diesjährigen Berliner Theatertreffens. Er wird für seine Inszenierung »Der Mensch erscheint im Holozän« geehrt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Mit seinem Stück am Schauspielhaus Zürich lege er die erste große Inszenierung zum Thema Klimawandel vor, so die Jury. Das Gremium lobte unter anderem seine visuell beeindruckenden Bilder zwischen Fernsehrauschen und Clubatmosphäre. Das Theatertreffen weicht diesmal ins Netz aus. Das Festival zeigt ab Freitag mehrere ausgewählte Theaterstücke online. Nach der Verleihung des Deutschen Filmpreises hat Michael Bulli-Herbig öffentlich Zweifel an der Auszeichnung angemeldet. In einem Interview mit dem Branchenmagazin Blickpunkt Film sagte er, die Lola sei ein politisch geförderter Preis und es gehe um Fördergelder. Es werde nicht immer die beste Leistung ausgezeichnet. Entscheidend sei oft, wer das Geld dringender für ein nächstes Projekt benötige. Der Deutsche Filmpreis in dieser Form schadet unserer Filmbranche, wird Herbig zitiert. Als Alternative schlug er eine Art Lola-Festival vor, das nicht im Fernsehen laufen soll, sondern Filme im Kino oder Stream zeigen könnte.
Fazit.
Auch in dieser Woche gibt es Radiokunst im Aufnahmezustand. Verschiedene Autoren gibt es in dieser fünften Staffel, die mit dem Motto Regelwerke überschrieben ist. Was beschäftigt Stefanie Heim, die sich an der Bauhaus-Universität Weimar mit experimentellem Radio beschäftigt hat, an alten Regeln in neuen Zeiten? Innere Sicherheit heißt die erste neue Episode.
Schutzmaßnahmen und deren Kontrolle nehmen in den letzten Wochen immer neue Formen an. Für das Verhalten im Außen gibt es mittlerweile klare Regeln und Empfehlungen. Wie ich den Mikrokosmos meiner Wohnung reglementiere, liegt allein in meiner Hand. Zu Hause. Auf unbestimmte Zeit. Drei Zimmer und ich. Immer Hände waschen. Leitungswasser ist ausdrücklich auch Trinkwasser. Der Lieblingswein, Grauburgunder Chardonnay, sollte immer auf Vorrat gekauft und kühl gestellt werden. So können Genussengpässe vermieden werden.
Die Zubereitung von Trendgetränken wie Smoothies ist aufgrund des dabei entstehenden Lärms generell untersagt.
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich benachbarte Parteien der Hausgemeinschaft in Homeoffice oder in Quarantäne befinden.
Zusätzliche Stressoren innerhalb einer Mietergemeinschaft
sollten tunlichst vermieden werden.
Kein Konsum von grünem Tee oder koffeinhaltigen Getränken nach 18 Uhr. Eine gesunde Schlafhygiene hat oberste Priorität. Auf dem Herd dürfen nie mehr als maximal drei Herdplatten gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Multitasking ist nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen keine menschliche Kompetenz, sondern ein Mythos. Bevorzugt sollten vegetarische Produkte verarbeitet werden. Tiere sind längst keine zuverlässigen, notwendigen und sicheren Nährstofflieferanten mehr. Die letzte Mahlzeit sollte spätestens 2 Stunden vor dem Zubettgehen eingenommen werden. Andernfalls kann es zu Schlafstörungen kommen, die die Regenerationsphase des Körpers beeinträchtigen und somit das Erkrankungsrisiko erhöhen. Eis am Stiel darf hingegen in jedem Zimmer und zu jeder Zeit verzehrt werden, sofern der Stiel ordnungsgemäß entsorgt wird. Der Haushalt hat ein neues Mülltrennungssystem verabschiedet. Über die Notwendigkeit ist noch nichts bekannt. Achtung! Das Betreten des Arbeitszimmers erfolgt nun auf eigene Gefahr. Es wird keine Garantie für Innovation, Produktivität und Workflow-Änderungen übernommen. Arbeitszeiten können selbst gestaltet werden und variieren. Nach 2 Uhr morgens sollte die Arbeit jedoch eingestellt werden, um ausreichende Erholung bis zum nächsten Morgen gewährleisten zu können. Das Paketklebeband aus dem Arbeitszimmer darf keinesfalls im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Es besteht Verletzungs- und Verwechslungsgefahr. Im Wohnzimmer herrscht Überschwemmungsgefahr. Pflanzen und Töpfe dürfen nicht mehr als einmal am Tag gegossen werden. Ballsportarten sind nicht gestattet. Der auf der Kommode liegende Basketball darf jedoch mit Blicken fixiert und bewegt werden. Vorsicht an Fenstern. Das Wohnzimmer sollte mit äußerster Vorsicht betreten werden.
Die Möglichkeit der Beobachtung und Denunziation durch Nachbarn bei potenziellem Besuch durch mehr als eine Person muss stets berücksichtigt werden. Die Fenster sind nur nach vorheriger gründlicher Überprüfung der Abwesenheit der ansässigen Taubenkolonie zu öffnen. Die Fensterbretter müssen stets frei von Nistplätzen sein. Die unkontrollierte Ausbreitung von Vogelkot stellt eine enorme Bedrohung dar. Um diese Tiere auf Mindestabstand zu halten, ist das permanente Tragen eines Strohhuts erforderlich. Mit dem Hut in der Hand sehe ich mich in der Spiegelung des Fensterglases und nehme Abstand. 1,50 Meter. Innere Sicherheit. Ein Hörstück von Stefanie Heim. Für die Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand.
Und die Episode 2 morgen heißt Von innen nach außen. Ein Angebot zu einer neuen Form des Gedenkens. Das bieten die Archive im hessischen Bad Arolsen an. Gleichzeitig bittet das weltgrößte Dokumentationszentrum über die Opfer der Nationalsozialisten um Mithilfe beim Crowdsourcing-Projekt Jeder Name zählt. Was es damit auf sich hat, habe ich die Direktorin der Arolsen Archives, Florian Assolei, gefragt. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Anfang des Jahres wurde das Projekt gestartet, weil ein öffentliches Erinnern zurzeit unmöglich ist, aber auch weil es viel zu tun gibt, werben Sie um die Teilnahme von Interessierten vom Heimcomputer aus. Was ist da zu tun?
Also wir haben neulich, letzte Woche, ungefähr 26 Millionen Dokumente online gestellt. Und wir möchten, dass diese Dokumente zugänglich gemacht werden. Das heißt, dass jeder aus der ganzen Welt einen Namen in unserem Archiv finden kann. Heute sind diese Namen noch nicht indiziert. Das heißt, man kann einfach die Informationen über ein Schicksal eines geliebten Menschen, einen Verwandten einfach nicht unbedingt finden. Wir möchten, dass viele uns damit helfen und dabei helfen, einfach diese Namen aufzuzeichnen. Und da es dieses Jahr einfach nicht möglich sein wird, dass Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um diesen Jahrestag zu würdigen, haben wir uns gedacht, es wäre doch eine wunderbare Gelegenheit, einfach mitzumachen, aktiv mitzumachen und dabei eine Spur zu hinterlassen und dabei dieses Archiv einfach zugänglich zu machen.
Es muss also nicht sein, dass ich Angehörige bin. Ich kann Interessierte sein, die Sie unterstützen möchte. Mit welchem Material, was habe ich da zu tun?
Jeder kann mitmachen. Der Zugang auf die Webseite ist sehr einfach. Man muss sich nicht mal registrieren. Und sie werden mit Transportlisten konfrontiert. Listen, die aus Konzentrationslagern stammen. Zugangslisten, Abgangslisten, Transportlisten.
Und was mache ich dann mit diesen Listen?
Sie werden einfach die Namen, die in dieser Liste sind, einfach aufnehmen, eintippen in eine Datenbank. Und es geht um Nachnamen, Vornamen und meistens eine Häftlingsnummer.
Und was wird dann später digital verknüpft, um alle Opfer zu finden, alle Namen zu finden?
Bei uns werden einfach die Dokumente mit diesem Namen einfach verknüpft, damit spätere Nutzer im Grunde genommen, wenn sie den Namen eintippen, direkt auf die Seite kommen können.
Nun haben Sie es mit Laien in einem komplexen digitalen Archiv zu tun. 26 Millionen Einträge haben Sie gerade gesagt. Was, wenn sich Flüchtigkeits- oder Verständnisfehler einschleichen?
Das kann man nicht vermeiden, dass es einfach Fehler geben wird. Und dafür haben wir ein System, wobei mehrere Leute an derselben Listen arbeiten werden und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Listen überprüfen werden. Also im Grunde genommen, die Daten, die jetzt eingetragen werden, werden nochmal überprüft von uns, bevor sie im Grunde genommen veröffentlicht werden.
Warum brauchen Sie nach wie vor aufmerksame Menschen und in diesem Fall ja jetzt auch Freiwillige, um das Archiv weiter zu ordnen? Ist es einfach zu viel Material bei zu wenig Mitarbeitern in Ihrem Archiv?
Wir brauchen Unterstützung aus dem ganz einfachen Grunde, dass es sehr viel Material ist, dass es einfach Millionen von Namen geht und dass es einfach nicht möglich ist, alle Namen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach indizieren zu lassen. Und gleichzeitig denken wir, dass es eigentlich eine sehr schöne Art und Weise, die Opfer zu gedenken und auch irgendwie einen Beitrag zu leisten, der einfach bleiben wird. Und deswegen haben wir dieses Projekt gestartet.
Wenn sich jetzt von daheim viele Freiwillige beteiligen, können Sie absehen, wann das Online-Archiv der Arolsen Archives komplett vollständig sein könnte, sein kann?
Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich hoffe, so schnell wie möglich, damit diese Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Und ich glaube, das Archiv wird nie wirklich vollständig, weil es weiter wächst, jeden Tag. Wir erhalten immer noch sehr viele Anträge, ungefähr 20.000 pro Jahr. Und diese Anfragen, die wir erhalten, werden einfach dem Archiv im Grunde genommen nach und nach hinzugefügt. Das heißt, wir haben es mit wirklich einem lebendigen, lebenden Archiv zu tun, das weiter wächst.
Sagt Florian Assolei, die Direktorin der Arolsen Archives. Das Projekt Jeder Name zählt, finden Sie mit dem Klick auf arolsen-archives.org. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Einen guten Restabend.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Das Beste aus den Zeitungsfeuilletons, das hat jetzt Ulrike Timm.
Ein Recht auf Homeoffice, wie es Bundesarbeitsminister Heil nun gesetzlich verankern möchte, bloß nicht, meint die Taz, denn bei Licht betrachtet sei das ja bloß ein Recht auf mehr Arbeit. Es geht Volkan Ager nicht allein um die mal eben spätabends noch zu beantwortende Mail, um die Sphären von Arbeit und Freizeit, die sich immer mehr mischen und deren Vermischung tendenziell zugunsten der Arbeit stattfände. Vor allem die soziale Interaktion, die Arbeit eben auch sei, würde leiden. Und damit nicht zuletzt das Ergebnis. Denn soziale Interaktion bedeutet eben mehr als Quatschen am Kaffeeautomaten. Was ist mit eigentlich gemeinschaftlichen Arbeitsprozessen, denen gegenüber ein allgemeines Homeoffice die Individualisierung weiter vorantriebe? Und zwar nicht im Sinne persönlicher Freiheiten, sondern von Vereinzelung, fragt die Taz. In etwas anderem Sinne nutzen viele die Pausen beim Homeoffice zur Chance auf mehr Arbeit. Dem widmet sich die Neue Zürcher Zeitung in einer Glosse. In Nach-Corona-Zeiten werde es zu Hause sehr viel weniger knarren, scheppern und tropfen, frohlockt Paul Jandl. Der Grund? Mann, sehr oft mit zwei N, Mann widmet sich der Heimwerkerei. Männer kann man nicht einfach nur ins Homeoffice setzen, sie brauchen Projekte, schreibt Jandl, deshalb eilen sie zum Baumarkt. Baumärkte seien absolut systemrelevant und der Heimwerker per se krisenresistent. Es stauen sich Menschen, die es nicht erwarten können, zu Hause Schrankwände tiefer zu legen oder den Duschstrahl zu tunen. In den nächsten Wochen werden in ganz normalen Haushalten bizarre Veränderungen vorgenommen, über die spätere Generationen mit augenzwinkernder Gelassenheit sagen, damals Corona. Die Frankfurter Allgemeine widmet sich dem letzten Fernsehfilm, den Hannelore Elsner vor ihrem Tod im April letzten Jahres nicht mehr vollenden konnte und der am Mittwoch in der ARD zu sehen sein wird. Lang lebe die Königin, eine Geschichte rund um eine sterbenskranke Frau. 5 Drehtage und einige wichtige Szenen fehlten noch. Was also tun? Umschreiben, Lücke lassen, eindampfen? Man hat sich ganz anders entschieden. 5 große Kolleginnen von Hannelore Elsner übernahmen je einen ihrer Drehtage. Stark geschminkt, ihr in keiner Weise ähnlich, aber im Kostüm ihrer letzten Figur. Gisela Schneeberger, Judy Winter, Iris Berben, Hannelore Hoger und Eva Mattes tauchen auf wie aus dem Nichts, verfremden das Bild, spielen ihre Szene und verschwinden kommentarlos auf Nimmerwiedersehen. Das hat man so noch nicht gesehen und es funktioniert auch nicht richtig. In einer Hinsicht allerdings schon, als sichtbare Verbeugung vor einer großen Schauspielerin, meint die FAZ. Auch mehrere Feuilletons verbeugen sich vor einem großen Menschen der Literatur, der aber nur wenigen bekannt sein dürfte. Raimund Fellinger war viele Jahre Cheflektor des Surkamp Verlages. Autoren wie Thomas Bernhard, Peter Handke, Uwe Jonsson oder Peter Sloterdijk eng verbunden. Andreas Meyer trauert als Surkamp-Autor der jüngeren Generationen der Frankfurter Allgemeinen um Raimund Fellinger als einen Freund. Ralf Rothmann hat einen berührenden Nachruf für die Süddeutsche Zeitung verfasst. Niemand kann ein guter Lektor sein, der im Innersten nicht auch ein Dichter ist, meint Rothmann und weiter. Immer wieder verblüffte mich die Genauigkeit seiner Lektüre, das Gespür für die Echoräume und Unterströmungen eines Textes. Vor allem aber habe Fellinger im Umgang so sanftmütig wie bescheiden seine Autoren geliebt. Auf die Frage, wie um alles in der Welt er mit den unterschiedlichen Kotzbrocken, sein augenzwinkernd geäußertes Wort, mit ihrem Ich-Getöse und ihren Ungerechtigkeiten zurechtkomme, schmunzelte er nur und sagte, na, das wird wohl an meiner Anschmiegsamkeit liegen.
Ein Kreis hat sich geschlossen. Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Gabi Wood gewünscht. Gute Nacht.